Bevor ich mich jetzt an eine Immobilie kette, kann ich eben sagen, okay, ich wohne hier jetzt mal 2-3 Jahre drin und schaue mir das an.
Dann kann ich mich entscheiden, ach, ich würde diese Immobilie doch nicht kaufen. Dann bleibe ich da zur Miete wohnen.
Nur sollte man sich eben, wenn man das Ganze nutzt, darüber bewusst sein, dass man dafür echt zahlt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Sehr viele Leute träumen von einem Eigenheim und wohnen wahrscheinlich aktuell noch zur Miete. Es wäre also für die meisten sehr attraktiv, wenn sie aus ihrem Mietverhältnis irgendwann mal rauskommen könnten und eine Immobilie kaufen können. Der Immobilienkauf hat allerdings einige Nachteile, wie beispielsweise hohe Kaufnebenkosten und man muss natürlich einiges an Eigenkapital erstmal zusammengespart haben. Da gibt es immer wieder Angebote auf dem Markt, die einem diese Hürden senken sollen. Und die Angebote sind mal attraktiv, aber häufig gar nicht so attraktiv. Wir sprechen hier beispielsweise von Teilkauf oder Mietkauf. Jetzt gibt es ein neues Modell, nämlich das sogenannte Leasing. Ein Modell, das man bereits vom Automobilmarkt kennt. Viele leasen sich ja ihr eigenes Auto, statt es auf einen Schlag zu kaufen. Und das soll es jetzt in Zukunft auch mit Immobilien geben. Und ob sich das Ganze lohnt und wie das funktioniert, darüber spreche ich jetzt mit Mona. Viel Spaß! Hallo Mona.
Hi Markus.
Erklär mir mal, wie dieses Immobilienleasing genau funktionieren soll.
Ja, man kennt das Ganze ja eher so vom Firmenauto, dass ich da meinen Wagen lease. Aber das Konzept gibt es, wie du schon gesagt hast, inzwischen auch in der Welt der Immobilien. Und da will man etwas tun gegen den angespannten Wohnungsmarkt. Das ganze Konzept erinnert erstmal an den Mietkauf. Das heißt an das Konzept, wo ich eine Immobilie erstmal miete und mich dabei zum späteren Kaufen verpflichte. Der große Unterschied ist jetzt, oder der zentrale Unterschied, beim Leasing verpflichtet man sich, zumindest in der Form, wie es das jetzt aktuell auf dem Markt gibt, verpflichtet man sich erstmal zu nichts und bleibt flexibel. Man hat zwar eine Mindestmietdauer, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, beziehungsweise eine Mindestleasingdauer. Aber ansonsten steht mir komplett frei, ob ich am Ende tatsächlich die Immobilie kaufen will oder nicht.
Das heißt, ich gehe auf die Website von einem solcher Anbieter, die sagen, Eigenheim ohne reiche Oma, das ist der Slogan,
ja.
Und suche mir da eine Immobilie aus. Was mache ich dann als nächstes, wenn ich diese Immobilie leasen möchte?
Ja, es gibt ein Unternehmen, du hast es gerade genannt, also es gibt ein Unternehmen aus Hamburg, die dieses Konzept anbieten. Da ist es so, ich kann entweder auf die Website gehen, die haben da zumindest für 3 große Städte, also unter anderem für Berlin, haben sie Immobilien auf der Website schon versammelt. Ich kann aber auch an die herantreten und sagen, hier, ich habe hier was im Auge in Hamburg und das ist da und da, das kostet so und so viel und das würde ich gerne erstmal leasen. Dann ist es so, diese Firma kümmert sich um die Finanzierung, das heißt, sie erwerben die Immobilie, meist selbst über einen Kredit, also es wird jetzt auch nicht direkt bar auf den Tisch gelegt, das Geld, und leasen diese Immobilie danach an mich. Das heißt, sie überlassen mir das Haus oder die Eigentumswohnung, je nachdem, was das ist, für eine monatliche Rate. Und die ist, wie man sich denken kann, umso höher, je teurer die Immobilie ist. Dann kann ich nach Ablauf meiner Mindestmietdauer, diese liegt bei dem Unternehmen jetzt zwischen 24 und 48 Monaten. Das heißt, ich muss mindestens für 24 Monate leasen. Ich kann aber auch für 48 Monate leasen, mindestens. Und dann muss ich mich entscheiden, möchte ich kaufen oder nicht.
Das heißt, bis ich mich zum Kauf entscheide, bin ich erstmal ein ganz normaler Mieter. Über die Höhe des Leasing- oder Mietpreises oder wie auch immer man diese Rate dann nennt, sprechen wir gleich noch. Dann kann ich mich entscheiden, ach, ich würde diese Immobilie doch nicht kaufen. Dann bleibe ich da zur Miete wohnen.
Genau, also theoretisch ist es so, dass man weiter drin wohnen bleiben kann, solange man will. Man steht auch, das steht auf der Website, unter dem Schutz des deutschen Mietrechts. Das heißt, ich kriege dann unbefristeten Mietvertrag und kann nicht einfach so wieder rausgeworfen werden. Die dritte Option ist, ich sage selbst, boah, nee, hier die Bude gefällt mir gar nicht. Ich will die weder kaufen noch weiterhin da drin wohnen, weil irgendwie ist alles Horror. Dann kann ich sagen, ich ziehe wieder komplett aus. In dem Fall wird der Leasingvertrag gekündigt und es findet einfach kein Kauf statt.
Jetzt würde ich vermuten, wenn ich, sagen wir mal, frei bin, mich zwischen Mieten oder Kaufen zu entscheiden. Das ist ja für Leute, für die grundsätzlich beides in Frage käme. Und ich habe jetzt eine Traumimmobilie gefunden und die steht zum Kauf. Dann würde ich sie ja an sich einfach kaufen können und müsste nicht noch diesen Umweg über dieses Leasingmodell machen. Was ist da der Vorteil?
Genau, man könnte sie kaufen, aber das Problem ist eher, dadurch, dass die Preise so stark gestiegen sind und inzwischen sehr hoch sind, also sie fallen auch wieder in bestimmten Bereichen oder im Schnitt, aber sie sind eben eine lange Zeit sehr hoch gestiegen und dadurch muss ich jetzt eben ziemlich viel Eigenkapital erstmal auf den Tisch legen. Das sind ja immer die berühmten 10% im Schnitt, die ich da brauche. Erstens, damit ich überhaupt einen Kredit kriege von der Bank, ist es meistens die Sicherheit, die verlangt wird und dann auch einfach, dass ich diesen Kredit abbezahlen kann. Also wenn ich jetzt, sagen wir, für 500.000 Euro eine Drei-Zimmer-Wohnung kaufen will, was in den Metropolen ja ein normaler, fast schon günstiger Preis ist teilweise, dann muss ich da erstmal 50.000 Euro auf der Seite liegen haben, die sicher dann eben aber eben auch mit anderen Kosten rechnen, also sei es jetzt für Renovierung oder später Instandhaltung und so weiter. Also ich brauche eine Menge Eigenkapital. Erstmal für die Bank und das haben eben viele junge Leute nicht, ist ja auch verständlich. Also jemand, der jetzt gerade aus dem Studium kommt oder vielleicht seit 2 Jahren arbeitet, hat sich vielleicht, was weiß ich, 10.000 Euro angespart und eben nicht einfach so die 50.000 oder mehr auf der Seite liegen. Wenn ich jetzt aber lease, damit wirbt zumindest das Unternehmen, dann habe ich zumindest dieses Objekt sozusagen sicher. Also ich kann sagen, hier, ich möchte diese Wohnung haben und in 3 Jahren oder in 4 Jahren darauf zurückkommen können. Das heißt, mir bleiben, so ist die Werbung, eben 3 oder 4 Jahre Zeit, um Eigenkapital noch anzusparen. Außerdem ist es so, dass ein Teil der Leasingrate, das sind konkret 10% von dem, was ich da jeden Monat abdrücke an die Firma, als praktisch Kaltmiete, wenn man so will, 10% davon fließen schon mal in den Erwerb der Wohnung. Das heißt, wenn ich später sage, nach 3 Jahren oder wann auch immer, ich möchte es hier jetzt kaufen, dann ist das schon mal abgegolten und von mir bezahlt. Die Krux an der Sache ist, wenn ich am Ende mich doch anders entscheide und nochmal abspringe und sage, ich will nicht kaufen, dann geht dieses Geld verloren, was ich da vorher eingezahlt habe. Aber ansonsten, wenn das Ganze funktioniert und ich es durchziehe, dann habe ich schon mal einen Teil des Kaufpreises abgegolten und brauche auch dadurch weniger Eigenkapital und muss weniger Geld als Kredit aufnehmen. Der andere Vorteil, den dieses Konzept bieten will, ist, ich zitiere von der Website, sei der Erste in der Schlange, wenn es um Besichtigungen geht. Das heißt, es ist ja so, wenn ich mich jetzt auf dem Mietmarkt um eine Wohnung bewerbe oder überhaupt einen Besichtigungstermin kriegen will in einer begehrten Ecke, dann bin ich da schon mal, habe ich da schon erstmal schlechte Karten. Wenn es ums Kaufen geht, stehen die Chancen schon besser, dass ich eingeladen werde. Man hat Einzeltermine in der Regel und dadurch auch einfach mehr Auswahl. Und deswegen sagen sie, gut, wir öffnen hier auch die Tür für Leute, die jetzt vielleicht nicht ein Riesenvermögen auf der Seite liegen haben und die aber trotzdem gerne Eigentum hätten. Und das geht eben mit diesem Leasing-Modell.
Vorher muss ich aber wahrscheinlich noch an der Schlange von denen vorbei, die sich für dieses Leasing-Objekt interessieren, damit ich überhaupt in dieses Modell reinkomme.
Das ist die Frage, ja, wie viel es da gibt. Und außerdem werden auch viele Immobilien oder zumindest einige, das sind dann keine Exklusivaufträge, die dann ein Makler nur an diese Firma vergibt, sondern die stehen ja auch bei anderen Maklern drin. Das heißt, da kommen auch von außerhalb noch Anfragen rein. Ob man dann am Ende den Zuschlag kriegt, ist die Frage, ja.
Jetzt halte ich aber mal fest, der Vorteil an diesem Modell ist, sagen wir mal, ich habe eine Traumimmobilie, kann mir diese Immobilie heute aber noch nicht leisten, gehe aber davon aus, dass ich sie mir in wenigen Jahren leisten kann. Dann könnte ich an diese Firma herantreten und sagen, könntet ihr die vielleicht für mich kaufen und ich lease sie bei euch und dann macht man das. Jetzt ist das Ganze aber schon auch ein ziemlich teures Vergnügen, denn diese Firma kauft ja erstmal die Wohnung für mich und zahlt Kaufnebenkosten dafür. Anschließend kaufe ich der Firma diese Immobilie ab und bezahle auch Kaufnebenkosten dafür. Und außerdem gibt es für diese Firma natürlich auch noch das Risiko, dass ich mich am Ende nicht für die Immobilie entscheide und sie die dann sozusagen in ihrem Portfolio hat. Außerdem zahle ich ja auch eine kleine Prämie auf meinen Mietpreis, mit dem ich ja schon ein bisschen etwas anspare. Und es gibt ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich das Objekt dann eben am Ende nicht haben will, also zahle ich auch dafür. Was macht das am Ende in Euros, Mona?
Das hängt immer davon ab, für welches Objekt man sich da entscheidet. Also es gibt da von, in Anführungszeichen, billig bis teuer alles. Aber billig heißt, also ich habe mich mal durchgeklickt, wir sind eben in den großen Metropolen, deswegen ist das vielleicht sogar billig, aber das billigste Angebot beginnt ungefähr bei 820 Euro. Das teuerste, was ich finden konnte, waren 4.919 Euro im Monat für ein Apartment in Mitte mit, wenn ich mich richtig erinnere, 4 Zimmern. Das ist eine ganze Menge. Man muss dabei auch bedenken, es ist eben sowas wie die Kaltmiete. Also darauf kommen eben noch Nebenkosten, sei es jetzt Heizen und Strom und so weiter und Internet und alles, was man so hat. Und je nach Größe sind das eben ein paar hundert Euro. In einem Interview sagt mal der Gründer des Unternehmens, dass man mit den Leasingraten etwa im Schnitt 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Und dafür gibt's verschiedene Gründe. Also es ist auch, man kann es auch irgendwie verstehen, weil die eben ihre Kosten auch zurückhaben wollen, die sie vorher reinstecken. Also sie kaufen eine Wohnung, das heißt, sie zahlen diese Kaufnebenkosten, die sind enthalten. Dann nehmen sie häufig selbst einen Kredit bei der Bank auf, wofür sie Zinsen zahlen. Und es ist außerdem so, dass man dort nicht nur blitzblanke Neubauten findet, sondern auch Objekte, die Renovierungsbedarf haben, sei es einen kleinen oder einen großen. Aber diese Firma bietet eben an, sie übernehmen die Renovierung. Je nachdem, wie viel das ist, schlägt sich das aber auch in der Rate nieder. Also wenn ich jetzt sage, ich habe wenig Renovierungsbedarf, da muss vielleicht nur so ein bisschen geputzt werden oder aber ich will ein komplett neues Bad und eine Küche, also die Kunden können da wohl auch selbst mitentscheiden, dann sind es schon nochmal so 100 bis 200 Euro mehr. Wie viel am Ende genau, das kann einem dieser Konfigurator auf der Website auch nicht im Voraus sagen, das wird sich dann je nach Objekt unterscheiden.
Jetzt stellt sich zum Schluss noch die Frage, welchen Kaufpreis müsste ich denn dann bezahlen, wenn ich mich nach 2 oder 3 Jahren dann dazu entscheide, die Wohnung zu kaufen? Also könnte ich jetzt darauf spekulieren, die Immobilienpreise fallen in Zukunft, deswegen möchte ich dieses Leasingmodell nutzen und könnte dann eventuell mir eine Wohnung deutlich günstiger kaufen, wenn die Preise gefallen sind?
Klingt gut und dann wäre es tatsächlich, könnte es tatsächlich ein gutes Geschäft werden. Aber momentan zumindest in der Ausgestaltung, wie wir sie da haben, ist es so, dass die Firma mit einem steigenden Kaufpreis rechnet. Das heißt, aktuell werden da sogenannte Exposé-Preise angegeben. Ich habe dann zum Beispiel 400.000 Euro für eine Dreizimmerwohnung und das ist das Inserat von dem Makler. Wenn ich jetzt sage, ich mache dieses Leasingmodell, dann wird mir aber schon im Voraus angezeigt, okay, in 3 Jahren steht dieser Preis aber bei, was weiß ich, 450.000 Euro. Also diese Firma, die das Leasing anbietet, rechnet schon mal eine potenzielle Wertentwicklung ein. Mit der Begründung, dass Immobilienpreise ja zuletzt auch gestiegen sind, beziehungsweise irgendwo habe ich auch gelesen, die Immobilienpreise steigen ständig. Die letzten Jahre und Monate haben gezeigt, das kann auch anders gehen. Also zum Beispiel letztes Jahr kam jetzt gerade vom Statistischen Bundesamt die Statistik, das ist zwar ein Mittelwert und es geht nicht für alle, aber im Schnitt sind die Preise für Wohnimmobilien um knapp 8% gefallen. Das heißt, nicht in jedem Jahr steigen die Immobilienpreise tatsächlich. Und vor allem ja, gilt es ja auch nicht für jedes Objekt. Bei diesem Wertausgleich, der da eingerechnet wird in den künftigen Kaufpreis, dafür orientiert sich die Firma an der Entwicklung der üblichen Preisindizes für Wohnimmobilien. Man könnte also auch sagen, die orientieren sich dafür an der Vergangenheit. Das Ganze kann dann natürlich gut gehen. Also wenn es jetzt so läuft, ich habe da diesen Wertausgleich eingerechnet und dann passiert es, dass die Immobilienpreise absolut explodieren in den nächsten 3 Jahren, dann habe ich immer noch diesen Festpreis, den mir die Firma damals gegeben hat. Und der steht ja auch fest. Das heißt, ich habe dadurch erstmal Planungssicherheit. Wenn sich jetzt rein theoretisch, könnte es ja passieren, wenn sich dann die Immobilienpreise verdreifacht haben in der Zeit und ich dann sage, okay, ich nutze jetzt diese Kaufoption, dann habe ich natürlich einen guten Deal gemacht, verglichen mit allem anderen, was der Markt dann hergibt. Wenn es aber so läuft, dass die Immobilienpreise sinken und ich dann aber trotzdem für mein Objekt 100.000 Euro mehr zahlen soll, dann wird es wohl eher ein schlechter Deal sein. Aber das hängt eben auch immer vom individuellen Angebot und vom Objekt ab.
Das heißt, in dem Fall müsste ich mich dann mit einer etwas teureren Miete zufrieden geben oder gehe wieder raus aus der Immobilie und muss nochmal eine neue Wohnung suchen.
Genau.
Stellt sich also die Frage, lohnt sich das und sollte man solche Modelle in Erwägung ziehen? Ich persönlich würde sagen, die Do-it-yourself-Variante, so wie es übrigens auch beim Aktien- oder ETF-Sparen gilt, ist immer noch die günstigste. Also man kauft sich einfach die Immobilie zu dem Marktpreis und finanziert sie dann beispielsweise über eine Bank. Nachteil ist natürlich, dass man ein gewisses Eigenkapital mitbringen muss und natürlich dann alle Risiken auch trägt. Auf der anderen Seite kann man diese Risiken natürlich auch an eines solcher Unternehmen abwälzen. Es hat aber dann auch Nachteile.
Ja, stimme ich dir zu, dass die Do-it-yourself-Variante bestimmt die günstigere ist, solange man die richtigen Voraussetzungen hat. Also wie du schon sagst, genug Eigenkapital, weil sonst hast du ja überhaupt gar nicht die Möglichkeit, überhaupt was auf dem Markt zu kriegen. Deswegen finde ich, solange man sich bewusst ist über das, was man dafür zahlt, also diesen Preis, den man zahlt für die Flexibilität, ist es okay, also wenn man da bewusst reingeht. Ich finde das Modell, sie zwingen einen nicht dazu, das zu machen. Ich kann mir vorstellen, es könnte Menschen helfen, die unbedingt ein Eigenheim haben wollen, die unbedingt kaufen wollen und vielleicht auch sehr viel Geld haben, aber zur Probe wohnen wollen. Also es muss ja auch nicht unbedingt die günstige Variante sein. Ich glaube auch, das ist es nicht. Also man zahlt schon meist deutlich mehr dafür am Ende mit diesen Leasingraten auch. Aber man könnte es ja auch so sehen, bevor ich mich jetzt an eine Immobilie kette und alles über die Bühne bringe und zum Notar gehe und Kaufnebenkosten bezahle und beglaubigen lasse und so weiter, kann ich eben sagen, okay, ich wohne hier jetzt mal 2-3 Jahre drin und schaue mir das an, guck, wie sind die Nachbarn so, sind die wirklich so nett, wie sie bei der ersten Besichtigung aussahen, oder habe eben auch Gelegenheit, mir das Haus oder die Wohnung genau anzuschauen und ob da nicht was übersehen wurde oder ist es im Winter nicht doch irgendwie kalt und ist der Rasen schief und was auch immer. Also ich finde, das ist schon okay. Nur sollte man sich eben, wenn man das Ganze nutzt, darüber bewusst sein, dass man dafür echt zahlt. Aber ja, es schafft schon auf diesem Markt mehr Flexibilität.
Ja, wenn ihr euch für eine Immobilie interessiert und euch die Preise aktuell zu hoch sind, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, sagen wir mal so, aus eurer Praxissicht, könntet ihr euch so ein Modell vorstellen oder ist das eher wieder eine neue Erfindung, mit der man, sagen wir mal, Risiken so ein bisschen sich teilt, aber am Ende dafür auch eine gute Prämie zahlt. Wenn ihr übrigens dazu noch einen Artikel lesen wollt, hat Mona den in unserem Blog veröffentlicht. Den könnt ihr lesen, indem ihr beispielsweise unseren Newsletter abonniert. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und dann danke, Mona, für das Gespräch.
Danke, Markus. Bis dann.
Tschüss.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.